Ich glaube, ich habe noch nie in so kurzer Zeit so viele Ansprachen von unserer Bundeskanzlerin und diversen Ministerpräsidenten im Fernsehen gesehen wie in der vergangenen Woche oder in den vergangenen Wochen, muss man ja sagen. Bislang haben diese Reden auf mich eine beruhigende Wirkung. Umso größer ist der Kontrast, wenn ich mir anhöre, was US-Präsident Trump zum Thema Corona sagt und gesagt hat. Das ging los mit, sobald es warm ist, wird das Virus wieder verschwinden. Dann setzte Trump auf Grenzschließung gegen das ausländische Virus, wie er gesagt hat. Und inzwischen ist er im Krieg.
I look at it, I view it as a, in a sense, a wartime president. I mean, that's what we're fighting.
Weltspiegel, Thema.
Wartime President, die USA und das Coronavirus. Mein Name ist Esther Saub und mittendrin im amerikanischen Krieg gegen das Virus sitzt mein Kollege Arthur Landwehr. Er lebt und arbeitet als ARD-Hörfunkkorrespondent in Washington und ist jetzt zu Hause und übers Handy mit uns verbunden. Angesichts dieser Unsicherheit, mit welchem Gefühl stehst du morgens auf und blickst auf die Nachrichten, Arthur?
Naja, als erstes fühle ich mal in mich hinein und dann sage ich, aha, bin gesund. Und das ist ja schon mal gut, denn das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich in diesen Zeiten. Bin jetzt seit 10 Tagen zu Hause, habe das Privileg, dass wir ein kleines Studio hier jeder zu Hause haben, das wir normalerweise für die Nachtarbeit nehmen. Und das heißt, ich kann meine Arbeit eben von zu Hause aus machen. Auch das ist schon ein Privileg, nicht ständig raus zu müssen und damit also ein Stück Sicherheit zu haben. Also das ist genau die Frage morgens immer, dieses Gefühl, wie sicher bin ich eigentlich? Und dann natürlich, was passiert gerade in diesem Land? Wird es weiter schlechter, so wie in den letzten Tagen? Oder gibt es sowas wie Lichtblicke?
Du hast jetzt das Stichwort Sicherheit genannt. Inzwischen hat ja die US-Regierung was verabschiedet, nämlich ganz viel Geld freigegeben, das wohl mehr Sicherheit schaffen soll. Ist das so? Bringt das Sicherheit für die Bevölkerung?
Ja, das sind $2 Billionen. Das hat zum einen mal so eine, naja, beruhigende Wirkung auf die Wirtschaft, weil da fließt schon wirklich viel Geld in Unternehmen aller Größenordnungen, wenn es denn genau so kommt, wie es kommuniziert wird. Das heißt, da ist sowas wie eine Rückendeckung für die Zeit danach, für all die Unternehmen, die eben diese Krise auch überleben können. Aber es ist vor allen Dingen auch etwas für einen großen Teil der Bevölkerung. Hier gibt es nämlich Bargeld. Das ist ganz anders eben, als wir das in Deutschland kennen, mit einem System aus Sozialhilfe und Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall und all diesen Dingen. Alles etwas, was es in den USA nicht gibt. Und deshalb ist in diesem Paket eben auch Bargeld für die Bevölkerung. So ungefähr $1,200 pro Erwachsenen und 500 pro Kind.
Und wenn du jetzt in deinen Bekanntenkreis guckst, macht das für die einen Unterschied? Ist das wirklich Geld, was die dringend brauchen und was ihnen hilft?
Ja. Das ist dringend erforderlich, dieses Geld. Und man hat das auch in der Vergangenheit immer wieder mal gemacht und durchaus erfolgreich. Also einfach nur, um mal die Unterschiede zwischen Deutschland und unserer gewohnten, abgesicherten Kultur und den USA mal ein bisschen darzustellen. Also wenn jemand krank wird, dann hat man in der Regel ein paar Tage sogenannte Sick Days. Das sind Tage, die man als Krankheitstage weiter bezahlt bekommt. Die stehen normalerweise im Tarifvertrag. Das sind bei manchen 15 oder 20 Tage im Jahr, aber vor allen Dingen bei denjenigen, die auf Stundenbasis arbeiten, sind das oft nur 2 Tage pro Jahr, die man Lohnfortzahlung hat. Dann war's das. Und das heißt, diejenigen, die jetzt kein Geld mehr verdienen, und das sind Millionen, die kein Geld mehr haben, die wissen eben auch nicht, wovon sie ihre Lebensmittel bezahlen sollen, wovon sie ihre Miete bezahlen sollen. Arbeitslosenunterstützung gibt es. Auch die ist durch dieses Hilfspaket verlängert und erweitert worden. Aber die gibt es eben im Normalfall nur für 6 Monate. Und viele sind eben, die sehr wenig verdient haben, haben auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe. Für die ist dieses Geld gedacht und für die ist das echte Rettung. Das heißt, man kann die nächste Miete bezahlen, man kann wenigstens in der Regel noch genügend Lebensmittel kaufen für die Familie. Und das ist genau das Geld, das jetzt dringend notwendig ist. Es ist notwendig eben, weil dieses System so anders ist als in Deutschland.
Wenn jetzt $1,200 ausbezahlt werden an alle Familien, das klingt für mich wie Salzstreuer. Die einen brauchen es dringend, für die anderen ist es gar nicht so wichtig. Gibt es da eine Obergrenze und wo liegt die dann?
Ja, es gibt eine Obergrenze. Alle bis 75.000 Dollar Jahreseinkommen bekommen den vollen Satz und alle bis 100.000 Dollar Einkommen bekommen einen reduzierten Satz. Alle, die darüber verdienen, bekommen hier nichts. Dies mit dem Salzstreuer ist auch durchaus so gewollt, weil man hat damit zwei Effekte. Der eine ist tatsächlich denjenigen, die am Existenzminimum sind, über die Runden zu helfen. Sie können eben, wie gesagt, Miete bezahlen und Lebensmittel bezahlen. Und für diejenigen, die es nicht unbedingt brauchen, weil sie noch Ersparnisse haben, für die ist das Konsumgeld. Und die amerikanische Wirtschaft lebt ja ganz anders als ein Großteil der europäischen Wirtschaft vom Binnenkonsum, von dem, was die Menschen ausgeben in den Restaurants, normalerweise, was im Moment nicht geht, von den Dingen, die sie in den Geschäften kaufen. Und hier ist plötzlich Geld für die amerikanische Wirtschaft vorhanden, bei dem man davon ausgeht, dass es spätestens nach dem Ende dieser Corona-Krise voll und ganz zurück in die Wirtschaft fließt.
Das Stichwort Wirtschaft bringt mich auf was, was mir jetzt schon ein paar Tage aufgefallen ist, nämlich einen fundamentalen Unterschied. Hier bei uns in Deutschland habe ich den Eindruck, dass die Maßnahmen sich an den Schwächsten orientieren. Dass wir alle zu Hause bleiben, damit die wenigen Risikogruppen nicht krank werden. Das ganze Sozialhilfeprinzip ist ja ein ganz anderes als in den USA. Und jetzt hat Präsident Trump das ja auch fast so formuliert, dass man abwägen muss, gesunde Wirtschaft oder gesunde Menschen. Also wo stehen da die USA auch wieder im Gegensatz zu uns?
Das ist eine auch in den USA wirklich heiße Diskussion und eine sehr, sehr umstrittene Aussage des Präsidenten. Der hat sich da klar positioniert. Er hat gesagt, na klar, im Moment schützen wir erst einmal alle und wir müssen hier mitmachen und das Land zum Stillstand bringen, damit sich dieses Virus nicht weiter verbreiten kann. Aber dafür gibt es eine Obergrenze, sagt er, denn am Ende wird es keine Wirtschaft mehr geben, die wir schützen könnten. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Menschen auch nach der Krise Arbeitsplätze haben, dass die Unternehmen, die dieses Land ausmachen, erhalten bleiben. Und dafür muss man unter Umständen Opfer bringen. Er hat dann das berühmte Beispiel in seiner Pressekonferenz genannt. Wir verbieten ja auch nicht das Autofahren, obwohl mehrere tausend Menschen im Jahr beim Autofahren ums Leben kommen. Er sagt, wir haben in der Vergangenheit mit allen möglichen Krankheiten gelebt und leben müssen, zum Beispiel auch mit der Grippe. Und auch da sind tausende Menschen ums Leben gekommen. Und wir müssen beides schaffen, sagt er. Wir müssen auf der einen Seite natürlich die Risikogruppen schützen und möglicherweise isolieren. Und wir müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass die Wirtschaft wieder anfängt. Und dafür muss man gelegentlich und vielleicht auch Opfer in Kauf nehmen. Das gilt es abzuwägen. Und was schon angedeutet wird, wohin das Ganze läuft, ist, dass man so eine Art Stufenplan hat. Also erst einmal die Jüngeren und Gesunden wieder rauslässt und wieder sich frei bewegen lässt und diejenigen, die älter sind oder Vorerkrankungen hat, etwas später, also in einem Stufenplan und vor allen Dingen auch regional unterschiedlich, je nachdem, wo sich in diesem riesigen Land so Hotspots gebildet haben, New York zum Beispiel oder in Washington State. Das sind so Dinge, wo es dann länger dauern könnte. Das ist das eine. Und zum anderen sagt er, er hat auch schon einen Termin dafür, Ostern.
Jetzt gibt es ja Befürchtungen, dass die USA das nächste Epizentrum werden mit den meisten Infizierten. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Hast du inzwischen Angst, rauszugehen?
Ach, nicht mehr und nicht weniger als vorher. Dieses Virus ist wie für alle Menschen eine Bedrohung. Wir alle können davon sehr krank werden. Jeder hofft, dass wenn er dieses Virus einfängt, dass es dann glimpflich abläuft, dass man nicht zu denen gehört, die ins Krankenhaus müssen. Das ist eigentlich die größte Sorge, ins Krankenhaus zu müssen und zwar zu einem späten Zeitpunkt, wenn es keine Betten mehr gibt. Und darauf läuft das ganze Jahr hinaus. Wir sehen jetzt am Beispiel New York City, wie schnell das geht, wie schnell die Ressourcen, die vorhanden sind, auch verbraucht sind. Und der Gouverneur des Staates New York, also nicht nur der Stadt New York City, sondern des gesamten Staates New York, Andrew Cuomo, tritt jeden Tag vor die Presse und ist sehr nüchtern, wenn er dann die Situation darstellt. Und man sieht dann deutlich, wie es von Tag zu Tag schlechter wird. Und das ist natürlich eine Sorge, die jeden umtreibt. Und auf der anderen Seite hat das Leben eben auch was Normales bekommen in dieser eingeschränkten Form.
Hier bei uns ist jetzt ein wichtiges Thema, dass wir, wenn wir auf dem Sofa sitzen, immer mehr verführt werden, online einzukaufen. Das ist ja in den USA ohnehin schon weiter verbreitet als hier bei uns in Deutschland. Und der erste Corona-Gewinner ist mit Sicherheit der Onlinehandel, allen voran natürlich Amazon. Hier in Deutschland gibt es jetzt Leute, die umgedreht sagen, dann kaufe ich gerade bei meinem lokalen kleinen Laden, der stellt mir das abends vor die Tür oder es gibt alle möglichen Wege, wie die Waren doch zu mir kommen. Wie ist es in den USA? Gibt es da auch so ein Bewusstsein, wenn du jetzt in deinen Bekanntenkreis schaust oder hast du jetzt eine Amazon-Fresh-Kiste, die bei dir nach Hause kommt?
Naja, ich habe ja einen lokalen Supermarkt, der das Essen bringt.
Okay.
Und ja, das heißt, sonst hat er eine normale Lieferfrist von 2 Stunden. Die habe ich aber sonst noch nie in Anspruch genommen. Ich gehe da immer hin und kaufe da ein. Und jetzt hat er aber eine Lieferfrist von 2 Tagen. Wenn ich also mittwochs bestelle, kommt freitags das Essen. Frische Lebensmittel, Fleisch, Gemüse, alles, was man haben will. Man wird online begleitet von seinem Einkäufer, der sagt dann, das habe ich gefunden und das gibt's nicht. Schickt einem ein Foto von dem Gemüse, das man haben wollte und das es nicht gibt. Und ein Foto von dem Gemüse, das man bekommen könnte, wenn man möchte. Und dann klickt man drauf und sagt, ja, nehme ich.
Also da geht ein Mensch für dich durch den Laden und ihr seid sozusagen im Live-Chat verbunden.
Ja, also der schickt immer wieder eine SMS, wenn er was nicht findet und das ersetzen möchte. Dann sagt man, ja, möchte ich oder möchte ich nicht. Und dann 2 Stunden später hat man es vor der Tür stehen. Also es kommt dann eine SMS, jetzt steht es vor der Tür und dann gehe ich runter und hole mir es rein. Mhm.
Gehst du wirklich gar nicht mehr aus dem Haus?
Naja, schon. Ich gehe spazieren jeden Tag. Mhm. Ich mache Sport, mache das, was man tun soll, sich einigermaßen fernhalten von den Leuten. Aber was es auch nicht mehr gibt, sind Pressekonferenzen. Es gibt keine Pressegespräche mehr. Wenn wir mit Menschen jetzt als Reporter mit Menschen reden, Informationen einholen, geht das über Skype oder über Telefon. Anders ist es eben nicht mehr möglich. Die Straßen sind jetzt, ich will mir nicht sagen, richtig leer, aber schon sehr leer.
Okay, also wenn du jetzt zum Beispiel aus dem Fenster guckst, was siehst du da?
Ja, ich wohne hier in so einer Wohngegend. Dann sind es in der Regel einzelne Spaziergänger mit ihren Hunden. Also das ist so eine der Straßen, in der es sehr viele Hunde, aber gar kein einziges Kind gibt. Also eine dieser Wohnstraßen in der Innenstadt. Aber wenn ich zum Beispiel, am Samstag war ich in der Innenstadt, hier ist gerade Kirschblüte. Mhm. Und das ist ein grandioses Bild in der Innenstadt, im Zentrum, direkt im Zentrum von Washington. Und ich war dort am frühen Morgen, da war es auch sehr leer und man konnte wirklich Abstand halten, aber gegen Mittag ging das nicht mehr. Also da war ich auch schnell weg. Aber wurde es dann plötzlich voll. Da hat dann keiner mehr da Rücksicht genommen. Und für Sonntag hat die Polizei dann alle Straßen dorthin abgesperrt, damit das nicht wieder passiert.
Da ist dann wieder die Angst vor der Infektion, die ja hier auch viele haben. In Deutschland hat man als schlimmste Vorstellung, dass die Intensivbetten vielleicht nicht ausreichen könnten. Deswegen werden die jetzt aufgestockt. Aber in den USA kommt ja noch eine ganz andere Frage dazu, nämlich die, wer zahlt's? Du hast es schon angesprochen, das mit den Krankenversicherungen und Krankengeldfortzahlungen und so ist völlig anders als bei uns. Ich habe jetzt nachgelesen, dass mehr als 8% der US-Amerikaner 2018 gar nicht versichert waren. Das sind 27 Millionen Menschen laut dieser Statistik. Was machen die denn, wenn sie krank werden?
Also im Normalfall gehen sie nur im allergrößten Notfall zum Arzt. Und so war das auch jetzt am Anfang, als es mit der Corona-Krise begann. Ich war vor 1,5 Wochen noch am Flughafen und habe mit ganz vielen Menschen gesprochen dort, die auf Stundenbasis arbeiten und die gerade alle ihre Stunden verloren und Tag für Tag weniger verdienten. Die waren zum großen Teil gar nicht versichert oder minimal versichert und die sagten auch, ja, die Leute kommen zur Arbeit, auch wenn sie krank sind. Und war das wochenlang. Mhm. Wochenlang.
Auch in Restaurants zum Beispiel, oder?
Auch in den Restaurants, ja. Mhm. Die sind dann gekommen. Sie haben zwar die Anweisung, dass sie sich einmal pro halbe Stunde die Hände waschen müssen, aber gekommen sind sie trotzdem. Dann gab es ein erstes Hilfspaket. Damit wurden 2 Dinge klargestellt, die waren da ganz wichtig. Erstens die Tests, wenn es denn welche gibt. Und inzwischen gibt es hier auch Tests genügend. Diese Tests sind kostenlos. Und die Behandlung für Corona ist ebenfalls kostenlos, weil das war im ersten Fall nämlich so, dass zwar die Tests gemacht wurden, aber dann kam der Arzt und die Rechnung. Mhm. Und das haben die Leute dann nicht mehr bezahlen können. Nur mal um ein Beispiel zu nennen, die ersten, die aus dem Ausland, aus China in die USA geflogen wurden, das wurde kostenlos gemacht, die wurden auch kostenlos getestet. Aber für die Fahrt vom Flughafen in die Unterkunft wurden Krankenwagen bereitgestellt und hat jeder $2,500 bezahlen müssen dafür. Und bei manchen hat es die Krankenkasse bezahlt und bei ganz vielen nicht. Und um dem vorzubeugen, bezahlt alles rund um Corona jetzt der Staat. Aber alles darüber hinaus zahlt der Staat eben nicht. Und deshalb ist es eben auch so, dass diejenigen, die unterversichert sind oder auch viele, die ganz normal versichert sind, aber hohe Selbstbeteiligung haben, dass die eben nicht zum Arzt gehen. Und im Zusammenhang mit Corona hat man versucht, das zu lösen und wahrscheinlich auch in den Griff bekommen mit viel, viel Geld.
Sowas braucht ja eine Einigkeit der Politik. Und in den letzten Monaten hatte ich den Eindruck, dass sich die US-amerikanischen Parteien maximal uneinig sind. Das ist auch wieder im Gegensatz zu Deutschland. Im Moment ist hier eine große Solidarität, auch unter den Parteien. Wie beobachtest du das in Washington? Nähern die sich jetzt an, die Demokraten und die Republikaner, angesichts der Krise, oder nutzt es jeder für seine Zwecke?
Dass sie sich wirklich politisch annähern würden, das ganz sicher nicht. Das Land ist mitten im Wahlkampf, auch wenn man davon im Moment natürlich so direkt nicht ganz viel spürt. Der ganze Vorwahlkampf spielt einfach gar keine Rolle mehr bei den Demokraten. Aber als es jetzt um dieses große Hilfspaket ging, hat man zwar auch gestritten und 5 Tage verhandelt, aber am Ende doch eine Einigung gefunden, weil man gemerkt hat und gewusst hat, hier kommt es jetzt darauf an, und das Land schaut darauf, ob dieser Senat oder der Kongress insgesamt überhaupt noch handlungsfähig ist. Und das hat man dann geschafft. Aber auch mit sehr viel ideologischem Streit, der dahinter steckt. Die Frage, wohin muss das Geld fließen? $2 Billionen, das ist eine Menge Geld. Das ist, glaube ich, ungefähr 4-mal so viel, wie die Bundesrepublik an Etat hat im Jahr. Mhm. Also für die gesamte Regierung. Und da kommt es schon drauf an, wer das bekommt. Geht es hauptsächlich in die Industrie? Geht es an die Menschen? Welche Institutionen können davon profitieren? Darüber hat man sehr lange gestritten, aber dann eben doch sehr viel schneller eine Einigung gefunden, als das im Normalfall im politischen Betrieb hier in Washington ist.
Ich habe mich darüber gewundert, dass dann noch dazu kam, dass keine Unternehmen profitieren dürfen, die Kongressabgeordneten oder dem Präsidenten gehören. Hast du da mitgekriegt, wie schwierig oder einfach es war, dieses Detail noch durchzukriegen? Immerhin besitzt ja Trump eine Menge Hotels, die wahrscheinlich im Moment keine Gäste haben.
Ja, ich weiß nicht, ob lange darüber gestritten worden ist, vermutlich schon. Aber das hatte eine gewisse reinigende Wirkung. Mhm. Denn zum einen wurde Trump immer wieder unterstellt, dass, weil seine Unternehmen gerade Verluste machen durch die Corona-Krise, gerade diese Golfclubs, die er besitzt, die Hotels, die er besitzt, die haben 0 Einkommen im Augenblick. Und es wurde ihm ja immer wieder unterstellt, dass er sein Amt dafür missbraucht, seine Hotels zu unterstützen, indem er Mitarbeiter der Regierung, Soldaten und so in seinen Hotels unterbringt. Er wollte dann den G7-Gipfel, der ja jetzt ausfällt, der sollte in seinem Golfresort in Florida stattfinden. All diese Dinge, und da hat man da diesen Riegel vielleicht auch aus hygienischen Gründen eingeschoben. Es gab auch mehrmals jetzt die Meldung, dass mindestens 4 Senatoren frühzeitige Informationen, die sie vertraulich aus der Regierung und aus den Geheimdiensten über die Pandemie bekommen haben, genutzt haben, um mal noch im richtigen Zeitpunkt ihre Aktien abzustoßen und Aktien von Firmen zu kaufen, die davon profitieren, und zwar in Millionenhöhe, also richtig viel Geld. Und das sind Dinge, die natürlich auch die Bevölkerung mehr als nur stören und die am Ende das Vertrauen in den Politikbetrieb kaputt machen. Und dem wollte man ganz sicher vorbeugen.
Der Präsident hat dem Virus den Krieg erklärt, hat jetzt auch so eine Rhetorik drauf. Er geht an die Front, wenn er Krankenschwestern besucht. Das klingt für mich wahnsinnig angespannt. Gibt es denn auf der anderen Seite auch gute Nachrichten, kleine, schöne Geschichten im Zusammenhang mit dieser Pandemie?
Ja, zum einen erleben wir hier natürlich in den USA das Gleiche, was man auch in Europa immer wieder sieht. Menschen stellen sich bereit und helfen. Und auch hier, zum Beispiel hier auf der Straße, hat man jetzt plötzlich, habe ich jetzt Leute kennengelernt, die ich noch nie gesehen habe, weil abends um 6 kommen immer alle nach draußen und man winkt sich zu und steht im 5 Meter Abstand, aber quatscht einfach mal eine Viertelstunde miteinander. Mhm. Solche Dinge passieren, die es eben vorher auch nicht gegeben hat. Und dann gibt es eben auch etwas, wenn man sich die USA anguckt, sie brauchen immer ein bisschen, wenn was passiert, um dann in die Gänge zu kommen. Aber wenn sie mal in die Gänge kommen, dann geht's sehr, sehr schnell. Also Winston Churchill hat irgendwann mal gesagt, die USA haben für alles die beste Lösung, nachdem sie alle Schlechten vorher durchprobiert haben. Und ein bisschen ist das jetzt auch so. Es hat Wochen gedauert, bis es überhaupt Tests gab, damit man herausfand, wie viele Menschen und wo denn überhaupt infiziert sind. Es gab und gibt noch bis heute viel zu wenig nicht, Beatmungsgeräte und so weiter. Aber jetzt läuft die Maschinerie an und dann merkt man plötzlich, welche Kraft auch in diesem Land steckt, wenn alle, wenn Industrie, Regierung, die Armee auch vor allen Dingen, wenn alle mal loslegen. Sie sind schon logistische Meister. Das muss man ihnen lassen. Und wie gesagt, es braucht ein bisschen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass diese, so wie es jetzt aussieht, dass es da sehr, sehr schnell auch zu dem kommt, was Amerikaner immer am liebsten haben und am besten können, nämlich technische Lösungen für jedes Problem.
Vielen Dank an Arthur Landwehr, den ARD-Hörfunkkorrespondenten in Washington. Und das war der Weltspiegel-Thema-Podcast Wartime President, die USA und das Coronavirus. Was geht euch im Kopf rum, wenn ihr morgens die Schlagzeilen lest? Wie steht ihr zu der Frage Wirtschaft erhalten oder Menschenleben schützen? Wir freuen uns über Feedback zum Podcast unter weltspiegel.digital@ard.de. Ich sag's nochmal, weltspiegel.digital@ard.de. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auf eurer Podcast-Plattform. Redaktionsschluss für diese Folge war der 25. März, 15 Uhr. Verantwortlich sind Steffi Fetz und Esther Saub.